SRF 1.
Um 12.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Die deutsche Politik verliert einen der ganz Großen. Der langjährige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher stirbt, 89-jährig. Die Thurgauer Regierung macht ernst. Schülerinnen und Schüler lernen Französisch erst in der Oberstufe.
Ich hoffe sehr, dass sich der Bundesrat überzeugen lässt, dass am Schluss die Leistung zählt und dass es sich lohnt, den Kantonen den Weg zum Ziel offen zu halten und dass man sich einig ist über das Ziel.
Sagt Erziehungsdirektorin Monika Krill. Die neueste Runde im Sprachenstreit. Die Schweizer Wirtschaft profitiert von Deutschland und Deutschland immer mehr von der Schweiz. Und fast 7 Jahre lang hat Karin Wenger für uns aus Südasien berichtet, hat uns eine oft fremde Welt näher gebracht. Heute ist sie unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Ja, kurz vor Sendung hat uns die Nachricht erreicht, dass der langjährige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher gestorben ist. Er ist Freitagnacht mit 89 Jahren verstorben, wie eben kurz vor der Sendung bekannt wurde. Peter Vögeli in Berlin. Sie haben Hans-Dietrich Genscher noch letzten September zu einem Interview getroffen. Wie bleibt Ihnen dieses Treffen in Erinnerung?
Also Hans-Dietrich Genscher wirkte schon krank, er wirkte schwach, gebrechlich, aber sobald er sich dann hingesetzt hat und gesprochen hat, vor allem über seine Zeit, über sein großes Wirken, da hat er wirklich wieder aufgelebt, wie so ein Schlachtross, das ein bisschen die Schlacht wittert. Also sobald es auf sein Wirken, auf die Politik kam, da ist er wieder aufgelebt, aber insgesamt wirkte er gebrechlich und krank.
Hans-Dietrich Genscher war viele Jahre lang Teil der deutschen Regierung. Welche Episode sticht aus seinem Politikerleben heraus?
Ich denke vor allem eine, 1989 auf dem Balkon der Prager Botschaft Deutschlands. Da waren sehr viele Flüchtlinge aus der DDR, sind ja über Ungarn und über die Tschechoslowakei in den Westen geflohen. Die haben sich in der Botschaft Asyl erhalten. Es war überfüllt, es waren prekäre Zustände und da ist er nach Prag gereist. Er hat mit der DDR verhandelt, dass sie ausreisen dürfen in die Bundesrepublik. Er stand auf dem Balkon und hat gesagt, ich bin heute Abend gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, und das ist der berühmteste unvollendete Satz, weil dann ging alles in einem Jubel unter, weil die Menschen wussten, wir dürfen in die Bundesrepublik. Und das ist eine Episode, die geblieben ist, weil sie welthistorisch ist.
Der FDP-Magistrat ist ja in den 50er Jahren selbst aus dem Osten in den Westen gekommen. Das hat also seine Politik beeinflusst.
Das hat sie, weil er natürlich immer ein gewisses Verständnis gehabt hat für Ost-West. Und er war ja eigentlich maßgeblich mitbeteiligt in dieser Ost-West-Politik. Zuerst war er ja in der sozialliberalen Koalition. Unter Willy Brandt war er Innenminister, später war er dann unter Kohl Außenminister, glaube ich, der längste amtierende Außenminister, 17 Jahre lang. Er war sozusagen auch in gewissermaßen in Konkurrenz zu Helmut Kohl, vor allem sein Prager Auftritt. Das ist sehr entscheidend. Er war ja auch bekannt für seinen gelben Pullover und man hat immer gesagt, Genscher begegnet sich selber auf dem Flug von einem Ort zum anderen, weil Genscher müsste quasi omnipräsent sein oder in mehreren Personen existieren. Also er hat natürlich dieses Verhältnis Ost-West, das hat ihn sehr geprägt und da hat er natürlich auch mitgearbeitet.
Besten Dank, Peter Vögeli, für diese ersten Einschätzungen zum Tod des langjährigen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Sie erfahren selbstverständlich Weiteres mit Nachruf etc. zu Hans-Dietrich Genscher in unseren weiteren Informationssendungen, zum Beispiel im Echo der Zeit, heute Abend um 18 Uhr. Bei uns geht es nun weiter mit weiteren Meldungen und Kevin Kahannes.
Die Thurgauer Regierung schickt den neuen Lehrplan der Volksschule in die Vernehmlassung. Dieser sieht vor, dass die Kinder ab dem Schuljahr 2018 nicht mehr in der Primarschule Französisch lernen, sondern erst in der Oberstufe. Das Thurgauer Kantonsparlament hatte vor rund 2 Jahren beschlossen, den Französischunterricht auf der Primarstufe zu streichen. Der Thurgau weicht damit vom interkantonalen Lehrplan 21 ab. Die Schweiz exportiert mit Abstand am meisten nach Deutschland. Das war auch im letzten Jahr so. Doch es wird weniger. Die Ausfuhren gingen um gut 5% zurück. Im vergangenen Jahr verkauften Schweizer Unternehmen noch Produkte für 37 Milliarden Franken ins Nachbarland. Das teilt die Handelskammer Deutschland-Schweiz mit. Andererseits investierten Schweizer Unternehmen mehr direkt in Deutschland. Laut der Handelskammer zeigt sich darin, dass Schweizer Firmen verstärkt nach günstigeren Produktionsstandorten in Deutschland suchen. Die Abschussbewilligung für Wölfe im Bündner Kalandergebiet ist abgelaufen. Geschossen wurde trotz Bewilligung kein Wolf des etwa achtköpfigen Rudels. Wegen des milden Winters hätten sich die Wölfe in höheren Lagen aufgehalten. Sie seien Menschen- oder Siedlungsgebieten nicht so nahe gekommen wie in den 2 Jahren zuvor, sagte der Bündner Jagdinspektor. Die neue Werbevermarktungsfirma von SAG, Ringier und Swisscom darf wie geplant am Montag ihren Betrieb aufnehmen. Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen hat entschieden, dass die Beschwerde gegen die Werbeallianz keine aufschiebende Wirkung hat. Eingereicht hatten diese Beschwerde der Verband Schweizer Medien und Tamedia. Sie wollen erwirken, dass sich die SAG nicht an dem neuen Unternehmen beteiligen darf. Sie befürchten Wettbewerbsnachteile für die privaten Medien. In Belgien haben Lastwagenfahrer im ganzen Land gegen eine neue Straßengebühr protestiert, indem sie Straßen blockierten. Die Lkw-Maut gilt seit heute für sämtliche Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen. Sie kostet zwischen 7 und 30 Cent pro Kilometer. Im Vatikan ist der Schweizer Kardinal Georges-Marie Martin Gauthier im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies teilte Radio Vatikan mit. Gauthier trat 1945 in den Predigerorden ein. Papst Johannes Paul II. Ernannte ihn 2003 zum Kardinal. Nach dem Tod von Gauthier stellt die Schweiz mit Kurt Koch, Henri Schwery und Gilberto Augustoni noch 3 Kardinäle. Das Wetter. Heute halten sich viele Wolken am Himmel bei 13 Grad. Es regnet nur lokal. In der Westschweiz und in den Alpen ist es zeitweise sonnig. Morgen ist es teils sonnig, es gibt teils aber auch dichtere Wolken, dies bei rund 20 Grad.
Jetzt schafft die Thurgauer Regierung Tatsachen. Sie streicht das Fach Französisch aus dem Lehrplan für die Primarschule. Damit schert der Thurgau aus dem Sprachenkompromiss, den die Kantone 2004 beschlossen hatten. Entsprechend schlecht kommt der Entscheid bei den kantonalen Erziehungsdirektoren und der Lehrerschaft an. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Christoph Eimann, Präsident der kantonalen Erziehungsdirektoren, ärgert sich. Der Thurgau verstoße gegen den Sprachenkompromiss.
Wir haben in unserem Sprachenkompromiss 2004 in der EDK festgelegt, dass auf Primarstufe Fremdsprachen gelernt werden sollen, und zwar in der 3. und 5. Klasse. Die Reihenfolge bleibt den Kantonen überlassen und das wird dann verlassen, dieser Weg. Und das ist ein Verstoß gegen diese Abmachung.
Denn die Thurgauer Schülerinnen und Schüler sollen künftig erst in der Oberstufe Französisch lernen. Für die Thurgauer SVP-Erziehungsdirektorin Monika Knill kein Problem.
Wir werden gesamthaft genau gleich viele Lektionen Französisch in der Stundentafel haben, weiterhin 14 Lektionen. Das heißt, die ist nicht mehr verteilt auf 5 Jahre, sondern auf 3 Jahre.
Allerdings halt eben erst ab der Oberstufe. Denn im Thurgau stellt man sich auf den Standpunkt, dass in der föderativen Schweiz trotzdem kantonale Sonderlösungen drin liegen müssten. Tatsächlich ist der Thurgau nicht der einzige Kanton, der den Fremdsprachenunterricht trotz Sprachenkompromiss in Eigenregie regelt oder künftig regeln will. Gerade diese Entwicklung macht dem Präsidenten des Dachverbandes der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz Sorgen, Beat Zemp.
Ja, das sagen auch die Aargauer, oder, die im 6. Primarschuljahr nur 1 Jahr Französisch haben und dann auf der Sekundarstufe 1 dann gleich Französisch wieder abwählen können. Das sagen auch die Glaner, die eine spezielle Umsetzung für den Französischunterricht für sich beanspruchen und so weiter und so fort. Wenn wir so weitermachen, haben wir einfach wieder einen Flickenteppich. Und das ist genau das, was das Schweizer Volk eben nicht wollte.
Denn das Schweizer Volk beschloss an der Urne, dass die Schulen harmonisiert werden sollen, um zum Beispiel einen Umzug von einem Kanton in einen anderen zu vereinfachen. Lehrerpräsident Zemp geht davon aus, dass sich als nächstes der Bund einmischt. Innenminister Alain Berset hat denn auch schon mehrfach gewarnt, dass er die Abschaffung von Französisch auf der Primarstufe nicht tolerieren werde, aus Sorge um den nationalen Zusammenhalt. Für den Präsidenten der kantonalen Erziehungsdirektoren Christoph Eimann ist das Eingreifen von Innenminister Berset zwar bedauerlich.
Ich fände es nicht gut, aber ich fände, er ist berechtigt dazu und er hat sich sehr fair verhalten, sehr kooperativ. Wir hatten diverse Gespräche seit über 2 Jahren. Die Kantone wissen das und wenn ein Kanton jetzt abweicht, dann nimmt er ein sehr großes Risiko auf sich.
Die Frage ist also nicht, ob Innenminister Berset in den Sprachenstreit eingreift, sondern wann und wie. Vermutlich wird es Herbst, hieß es heute beim Innendepartement auf Anfrage. Also wenn der Thurgauer Lehrplan nach der Vernehmlassung definitiv beschlossen wird.
SRF Verkehrsinfo von 12.40 Uhr in der Region Aargau auf der A3 Richtung Zürich. Zwischen Rheinfelden Ost und Eiken Stau nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Kontaktlinsen werden immer häufiger im Internet bestellt. Die herkömmlichen Optikergeschäfte reagieren und die Kundschaft kann sich auf günstigere Preise freuen. Kunst statt Kommerz. Diese Idee hatten die Macher des Tschuti-Heftli.
Wir haben gedacht, ja, das kaufen ein paar Leute in Luzern, ein paar Kumpels von uns.
Doch was in einer Luzerner Stube amateurhaft begann, macht schon fast den Panini-Bildli Konkurrenz. Eine Erfolgsgeschichte mit sozialem Zweck. Und Besuch beim indischen Guru. Shri Shri Ravi Shankar hat weltweit Millionen von Anhängerinnen und Anhängern. Das macht ihn reich und zu einem guten Freund der Politik. Jede fünfte Person in der Schweiz trägt Kontaktlinsen. Ein lukratives Geschäft, das sich vermehrt online abspielt. Inzwischen kaufen schon so viele Linsenträgerinnen und Linsenträger ihre Sehhilfe im Internet, dass sich die klassischen Optiker gezwungen sehen, auch ins Online-Geschäft einzusteigen. Und wo sich viele Anbieter um Kundinnen und Kunden streiten, sinken die Preise. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher über den neuen Verteilkampf im Netz.
Visilab, der grösste Optiker in der Schweiz, verkauft seit einigen Wochen Kontaktlinsen nicht mehr nur in den Filialen, sondern auch im Internet. Der Einstieg ins Online-Geschäft spüren auch die Kundinnen und Kunden. Bisher wurden sie von den Visilab-Angestellten beraten, ließen ihre Augen kontrollieren und bestellten dann die passenden Kontaktlinsen. Für diesen Rundum-Service zahlten sie eine Pauschale. Das ist ab sofort nicht mehr so. Neu werde getrennt verrechnet, sagt Visilab-Chef Daniel Mori.
Aujourd'hui, nous avons diminué le prix de nos produits. Par contre, nous avons revalorisé le prix de nos prestations et services.
Die Linsen seien nun günstiger als früher, die Beratung dafür teurer. Die Preise von Kontaktlinsen hat Visilab gar um 20% gesenkt. Das war nötig. Wie sonst erklärt man den Kunden, dass sie für das identische Produkt bei Visilab viel mehr bezahlen als bei der Online-Konkurrenz. Anders als im Optikergeschäft herrscht im transparenten Internet seit Jahren ein regelrechter Preiskrieg. Inzwischen gibt es über 10 Online-Linsenhändler, die versuchen, einen Teil des Kuchens abzubekommen. Und dieser Kuchen ist groß. In der Schweiz werden laut dem Marktforschungsunternehmen GfK jährlich Kontaktlinsen im Wert von 200 Millionen Franken verkauft. 15% davon im Internet. Tendenz stark steigend. Insofern kommt der Strategiewechsel von Visilab nicht überraschend, höchstens überraschend spät. Auf einen Preiskampf will sich Daniel Mori mit seiner Marke Visilab aber nicht einlassen. Es gehe mehr darum, die Kunden zu halten, die bisher in der Filiale bestellten, nun aber von der Möglichkeit der Online-Bestellung Gebrauch machen wollten. Um die Linsenträger, die stark auf die Preise schauen und sowieso nicht zum Optiker gehen, buht Visilab seit geraumer Zeit und von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, längst online, mit ihrem Partnerunternehmen Linsenmax. Mit dem Einstieg der Marke Visilab ins Online-Geschäft werde sich der Markt verändern, sagt Markus Falb. Er gründete vor 14 Jahren Mr. Lens, den ersten Online-Kontaktlinsenshop in der Schweiz. Wenn nun die ganz Großen ihre Online-Präsenz verstärkten und ihre Preise anpassten, erhöhe das den ohnehin schon großen Margendruck.
Es macht natürlich Eindruck, wenn solche Untiere daherkommen, wo natürlich auch relativ viel Geld dahinter steckt und wo man nicht genau sieht, was wirklich die Philosophie des Markteintrittes dahinter ist.
Den einen oder anderen kleineren Anbieter könnte das aus dem Markt drängen. Früher, sagt Falb,
da konnte man wirklich noch locker einen Online-Shop aufsetzen und mit ein wenig vernünftigen Kostenstrukturen Kunden auch anziehen. Diese Kostenstrukturen sind massiv nach oben gegangen, sei es von der Technologie, sei es von der Vermarktung, wo viele Kleine dann die Lust auch verlieren, da wirklich noch mitzumischen.
Die Kleinen gehen, die Großen kommen. Neben Visilab hat kürzlich auch Vielmann, der zweitgrößte Optiker in der Schweiz, angekündigt, ins Internetgeschäft einzusteigen. Der Markt wird dann nochmals kräftig durchgeschüttelt. Gewinner sind die Linsenträger, die sich auf tiefere Preise freuen können.
Andi Lüscher. Kein Land ist wirtschaftlich so wichtig für die Schweiz wie Deutschland. Fast ein Drittel aller Schweizer Exporte geht ins nördliche Nachbarland. Und die Zuwanderung deutscher Fachkräfte hat die Schweizer Wirtschaft in den letzten Jahren beflügelt. Lange hat vor allem die Schweiz von Deutschland profitiert. Nun scheint sich das Blatt zu wenden. Immer mehr Schweizer Geld fließt nach Deutschland und schafft dort Arbeitsplätze. Klaus Ammann.
Unternehmen investieren in der Regel in einem anderen Land, um ihre Position dort zu halten oder auszubauen. Schweizer Unternehmen tätigen solche Direktinvestitionen traditionell und im internationalen Vergleich überdurchschnittlich oft. Rund 1'000 Milliarden Schweizer Franken sind zurzeit über die ganze Welt investiert, etwa 35 Milliarden allein in Deutschland. Letztes Jahr sei für Schweizer Unternehmen ein zusätzlicher Grund für Direktinvestitionen in Deutschland hinzugekommen, sagt Gottlieb Keller, Präsident der Handelskammer Deutschland-Schweiz.
Es ist natürlich günstig, wenn der Schweizer Franken etwas überbewertet ist, dann kauft man im Ausland sehr viel billiger ein, kann investieren, holt was raus. Sollte sich die Überbewertung des Frankens wieder etwas abschwächen, dann macht man schon daraus rein Gewinn, wenn man im Ausland investiert hat. Deshalb ist sicher jetzt im Moment interessant, im Ausland zu investieren oder im Euroland auch zu investieren.
2015 haben Schweizer Unternehmen zusätzliche 7,3 Milliarden Franken in Deutschland investiert. Das sind fünfmal mehr als im Jahr zuvor. Konkret floss das Geld laut der Handelskammer häufig in bestehende Tochtergesellschaften zur Verlagerung von Produktionsprozessen. Schaffen Schweizer Unternehmen damit neue Arbeitsplätze in Deutschland anstatt in der Schweiz?
Bis zu einem gewissen Grad. Es ist aber nicht nur Deutschland, es sind natürlich die anderen europäischen Länder auch. Man investiert sein Kapital, das angesparte Kapital, und hofft natürlich auch einen Return zu haben. Ich glaube nicht, dass da zusätzliche Stellen in der Schweiz geschaffen würden, sondern ich glaube, dass man einfach dort investiert, weil man auch dort produziert für die Bevölkerung, dann vielleicht weniger exportiert, aber das ist ein normaler Vorgang.
Deutsche Unternehmen ihrerseits haben zwar auch mehr in der Schweiz investiert, aber mit 3,7 Milliarden Franken deutlich weniger als umgekehrt. Und sie taten dies in der Regel nicht, um neue Produktionskapazitäten zu schaffen. Gleichzeitig ist der Handel zwischen den beiden Ländern in beide Richtungen zurückgegangen. Die Schweizer Exporte nach Deutschland sanken um 5%, die Importe von dort gar um 8%. Deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Touristen kamen im letzten Jahr einmal mehr deutlich weniger in die Schweiz. Demgegenüber reisten deutlich mehr Schweizer nach Deutschland. Fazit: Die beiden Länder bleiben wirtschaftlich eng verbunden, die Verflechtung wird sich sogar weiter verdichten. Doch während das Schweizer Interesse an Deutschland tendenziell steigt, ist umgekehrt das deutsche Interesse an der Schweiz unübersehbar am Abflauen.
Klaus Ammann hat berichtet. In 12 Minuten ist es eins. Für die einen sind sie reinste Geldverschwendung, für andere gehören sie zur schönsten Vorfreude, die Panini-Sammelalben. Im Moment ist es wieder soweit, das große Sammeln für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft ist im Gang. Wem diese Fußballer-Bildli zu gewöhnlich sind, hat seit einigen Jahren eine Alternative, das Tschuti-Heftli aus Luzern. Statt Fotos klebt man Kunstbilder der Fußballstars ins Album. Und statt einem Großkonzern zu Gewinn zu verhelfen, spendet man für soziale Projekte. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt über eine Kunstidee, die in einem Luzerner Wohnzimmer begann und immer grösser und grösser wurde.
Links stapeln sich Kisten mit den neuen Klebebildern, die erst gerade angeliefert worden sind. Daneben liegt auf einem Tisch das erste volle Sammelalbum. Jutti Heftli Projektleiter Silvan Glanzmann hat alle Bilder bereits eingeklebt. Die Doppelseite mit der Schweizer Nazi ist aufgeschlagen. Glanzmann zeigt sie einem Kollegen. Es sind in schwarz-weiß gezeichnete, ausdrucksstarke Porträts. Berami, der die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, Shakiri in Siegerpose und Inler mit düsterem Ausdruck, als wäre es eine Vorahnung, dass er an der EM wohl gar nicht zum Einsatz kommt.
Ja, der Inler ist der nämlich so schön böse.
Das ist super, aber der muss wirklich spielen.
Die Jutti-Heftli-Zentrale ist mehr Atelier als Büro. Ein offener Arbeitsplatz inmitten von anderen Künstlerateliers im Luzerner Neubad, einer alternativen Zwischennutzung. Das Kreative, Improvisierte gehört zum Projekt. Heute, wie damals 2008, vor der Euro in der Schweiz, als die kleine Gruppe ihr erstes Album lancierte. Ohne große Ambitionen, wie Projektleiter Silvan Glanzmann erzählt.
Wir haben gedacht, ja, das kaufen ein paar Leute in Luzern, ein paar Kumpels von uns und haben eine sehr kleine Auflage gemacht, irgendwie 500 Exemplare pro Motiv.
Doch dann, nach ersten Medienberichten, sei es losgegangen.
Alle wollten plötzlich diese Sammelbilder und wir kamen kaum nach mit Einpacken und haben dann wirklich nächtelang bei mir im Wohnzimmer die Sticker eingepackt. Und ja, das war richtig abenteuerlich noch damals.
Seither gibt es das Jutti-Heftli alle 2 Jahre, jeweils auf die Europa- und Weltmeisterschaften hin. Und mit jedem neuen Anlauf wurde das Projekt größer und organisierter. Eigenhändig Bildli abpacken, das ging schon bald nicht mehr.
Wir haben dann die Druckerei gefunden dazu in Italien, die eben auch diese Fifimatic-Maschine, wie die heißt, erfunden von den Panini-Brüdern, besitzt. Und die drucken jetzt seit 2012 drucken die unsere Sticker professionell eben und mischen die auch so, dass das dann passt für die Sammler, dass es eben ausgewogen ist. Ja.
Zum professionellen Druck kam auch der professionelle Vertrieb über die Landesgrenzen hinaus. Zuerst nach Deutschland und nun dieses Jahr auch nach Österreich. Trotz aller Expansion, das Jutti-Heftli ist, im Gegensatz zum großen Bruder Panini, nicht profitorientiert. So geht ein wichtiger Teil des Gewinns an das Hilfswerk Terre des Hommes für Fußballprojekte, mit denen Jugendlichen geholfen wird, von der Straße wegzukommen. Der Verein Jutti-Heftli wolle bewusst einen Kontrapunkt zur kommerzialisierten Fußballwelt setzen, sagt Silvan Glanzmann. In Österreich zum Beispiel werden die Klebebilder von einer Sozialfirma vertrieben, die Langzeitarbeitslosen beim beruflichen Wiedereinstieg hilft. Das passe perfekt zum Jutti-Heftli.
Da geht es wirklich nicht primär ums Geld verdienen. Und ja, dann denke ich, ist das eben wieder so die gute Seite, die Fußball haben kann oder so ein Turnier haben kann. Und das finde ich dann das Schöne dran. Ja.
Ganz zu oberst steht beim Jutti-Heftli aber nach wie vor die Kunst. Und auch in diesem Bereich entwickelt sich das Projekt stetig weiter. Anfangs waren es noch vor allem Kollegen aus Glanzmanns Umfeld, die die Fußballerporträts gestalteten. Inzwischen schreibt das Jutti-Heftli einen internationalen Wettbewerb aus. Eine Jury wählt dann die 24 Künstlerinnen und Künstler für die 24 Nationalteams aus. Dass die alternativen Porträts inzwischen auch von den porträtierten Stars selber wahrgenommen werden, freut Silvan Glanzmann speziell. Mit Stolz spielte an seinem Laptop ein Werbevideo ab, für das sich der österreichische Nationalspieler Jakob Köbi Jantscher hat einspannen lassen.
Hallo liebe Jutti-Heftli-Fans, da ist der Köbi vom FC Luzern. Ich habe gerade das brandneue Sammelalbum von 2016 in der Hand. Was mich sehr freut, ist natürlich, dass ich auch drin bin bei Österreich. Und ich denke, der Künstler, der mich da abgebildet hat, hat mich sehr gut getroffen. Also viel Spaß und viel Erfolg.
Kurz vor eins atmen wir einmal tief ein und wieder aus. Ganz so, wie das der indische Guru Sri Sri Ravi Shankar lehrt. Dem älteren Herrn folgen auf der ganzen Welt Millionen. Seine Atemübungen und seine Lifestyle-Produkte gehören zu Indiens Exportschlagern. Doch was den Menschen Spiritualität und Seelenfrieden geben soll, hat unsere Korrespondentin Karin Wenger stutzig gemacht. Denn Gurus machen Millionen Umsätze und sind dank ihrer Anhängerschaft gern gesehene Gäste bei der Politprominenz. Auf ihrer Abschlussreise durch Indien hat Karin Wenger Sri Sri Ravi Shankar in seinem Ashram außerhalb von Bangalore besucht.
Let's take a deep breath in. And we'll say Om and feel the vibrations of Om in the lower part of our body.
Shri Shri Ravi Shankar sitzt in eine weiße Robe gehüllt auf einem bequemen Sessel auf einer Bühne im Freien. Eine Brise umspielt sein langes, braun gefärbtes, jedoch schütteres Haar. Wie jeden Abend sitzen Hunderte auf der Wiese zu seinen Füßen. Sie wollen mit ihrem Guru und spirituellen Führer atmen, ihm zuhören, ihm Fragen stellen. Art of Living, die Kunst zu leben, heißt die Organisation, die Shri Shri Ravi Shankar vor mehr als 30 Jahren gegründet hatte. Seither folgen ihm Millionen von Sinnsuchenden. Freiwillige lehren Interessierten als erstes Sudarshan Kriya, eine Atemtechnik, die der Guru sogar patentieren ließ. Denn richtiges Atmen sei der Weg zu einem stressfreien Leben, propagiert der 60-Jährige.
Today, because of this terrorism and violence and stress, there is so much anxiety and insecurity.
Terrorismus, Gewalt, Stress, all das verängstigt die Menschen heute. Sie leben in isolierten Gemeinschaften oder virtuellen Welten. Es liegt in unserer Verantwortung, die Menschen wieder auf den richtigen Weg zu führen. Unsere Atemübungen und unsere Meditation sind die besten Methoden, um Wut und negative Emotionen aufzulösen. Shri Shri Ravi Shankar hat dabei vor allem eines gemacht, uralte Atemübungen aus dem Yoga modern verpackt. Nebst den Kursen verkauft die Organisation auch ayurvedische Medizin, stärkende Milchshakes und Shampoos. Ist Spiritualität heute vor allem ein gutes Geschäft? Shri Shri Ravi Shankar verneint. Man müsse einfach nach den heutigen Spielregeln spielen, also marktwirtschaftlichen Spielregeln.
See, today we have to play with the rules of the society. To disseminate knowledge, to disseminate whatever you have. You need a set of organizations.
Um Wissen zu verbreiten, braucht es verschiedene Organisationen. Wir haben eine Landwirtschaftsstiftung, die indischen Bauern zeigt, wie man organische Nahrungsmittel anbaut. Wir führen Tausende von Gratisschulen, haben Kliniken, ernähren die Armen. Wer wohltätig sein will, braucht eine volle Reisschale. Fragen, wie viel Spendengelder der Organisation jährlich zufließen, lächelt der Guru weg. Unlängst veranstaltete Art of Living eine Großveranstaltung in Delhi, an der mehr als 1 Million Menschen teilnahmen, darunter viele nationale und internationale Politiker. Auf der Bühne stand Ministerpräsident Narendra Modi Schulter an Schulter mit Shri Shri Ravi Shankar. Schon seit jeher hätten sich Politiker in Indien mit Gurus umgeben, sagt Nirmalanju Mukherjee, emeritierter Philosophieprofessor der Universität Delhi. Einzig die Größe der Imperien, die Shri Shri Ravi Shankar und zum Beispiel auch Yoga-Guru Ramdev, der ebenfalls einen großen Nahrungsmittelvertrieb aufgebaut hat, seien extrem.
Ravi Shankar, Ramdev etc. are just extreme cases.
Politiker und Industrielle folgen ihnen, weil sie Heilsversprechen auf moderne Art und Weise verpacken und weil ihre Anhänger für die Politiker Millionen von potenziellen Wählerstimmen bedeuten. Deshalb gibt es eine so starke Verknüpfung zwischen Gurus und Politikern. Am Ende geht es jedoch lediglich um die Macht, Menschen zu kontrollieren und daraus politisches und wirtschaftliches Kapital zu schlagen. Solche Kritik lächelt Shri Shri Ravi Shankar ebenfalls weg und wiederholt stattdessen, was er schon oft gesagt hat.
But when love catches in the whole society, then that is beautiful.
Liebe muss über die ganze Welt verteilt werden. Mein Ziel ist es, auf jedes Gesicht ein Lächeln zu zaubern. Er verweist auf seine internationalen Erfolge, die Friedensverhandlungen mit der kolumbianischen FARC zum Beispiel, die er so erfolgreich vorangetrieben habe, die Meditationskurse in Gefängnissen im Irak oder Afghanistan. Selbst der Terrorgruppe IS hat er Meditationskurse angeboten. Vertreter der Organisation antworteten sofort. Sie schickten ihm eine Todesdrohung.
Shanti, Shanti.
Karin Wenger über ihre Begegnung mit dem Guru. Was ihre Zeit als Südasien-Korrespondentin sonst noch alles so geprägt hat, erzählt sie uns gleich im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahannes.
Der frühere deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren. Genscher war maßgeblich an den Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung beteiligt. Torgauer Schülerinnen und Schüler lernen ab 2018 nicht mehr in der Primarschule Französisch, sondern erst in der Oberstufe. Damit verabschiedet sich der Torgau vom interkantonalen Sprachenkompromiss. Die Schweiz hat im letzten Jahr weniger nach Deutschland exportiert. Die Ausfuhren zum wichtigsten Handelspartner gingen um gut 5% zurück, auf 37 Milliarden Franken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.